Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Bei uns geht es unter anderem gleich um eine neue queere Talkshow.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Themen ins Fernsehen zu bringen, die ich als schwuler Junge gerne auf der Bildschirmfläche gesehen hätte.
Ich habe pansexuell zu outen, war sehr hart.
Ich bin gar nicht hetero, auch wenn ihr mich so lest. Ich bin bisexuell und das bleibt auch so.
Als ich zum ersten Mal in eine schwule Bar ging mit 18, konntest du noch ins Gefängnis kommen.
Ich habe das N-Wort öfter lesen müssen.
Ich kriege wirklich nicht nur Hass-Nachrichten, sondern Morddrohungen.
Ab heute gibt es eine neue Talkshow im Ersten von Queers mit Queers für queere Menschen. Sie heißt Salon Simonetti. Aktivist, Autor und Entertainer Riccardo Simonetti ist der Moderator und sagt über seine Sendung selbst, Haltung trifft auf Unterhaltung. Und wie gut, wie politisch dieses neue Format der ARD ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer Popkulturjournalistin Lara Kalbert. Sie hat die erste Folge für uns gesehen. In der ersten Folge geht es um das Thema Ich-Sein. Wer war bzw. ist da zu Gast und worum ging's?
Also da waren zum einen zum Gast der Comedian Thomas Hermanns, den man vor allem vom Quatsch Comedy Club natürlich kennt, und das Model Alex Maria Peter, die Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sie Germany's Next Topmodel gewonnen hat und eben eine Transfrau ist. Und da erwartet man vielleicht erstmal, so oberflächliche Nabelschau, ne? Comedian macht ein paar Witze und vielleicht werden ein, zwei wichtige Sätze gesagt, aber es ist tatsächlich genau das Gegenteil. Es war sehr politisch, es war sehr systemkritisch, sehr medienkritisch auch. Es wurde zum Beispiel angemerkt, dass gerade die MedienmacherInnen da draußen sehr bremsend eher wirken. Also wenn zum Beispiel mal Hermanns oder auch Simonetti selber Sendungen vorgeschlagen haben in den letzten Jahren, dass dann immer gesagt hat, ja, das wissen wir nicht, ob das so gut ankommt und ob wir das den Zuschauern irgendwie auch zumuten können. Und es stellt sich aber eher heraus in deren Perspektive, dass die ZuschauerInnen eigentlich viel mehr Interesse daran haben und das so ein bisschen so eine Bevormundung aus den Medienmachern ist. Und die Ich-Perspektive ist natürlich schon ein bisschen dabei mit den persönlichen Historien. Also Hermanns erzählt von, wie wir im Anteaser gehört haben, wie es früher war, als es noch auch strafbar war, schwul zu sein. Mhm. Peters erzählt ein bisschen von ihren verschiedenen Coming-out, ihr Weg zu sich selbst. Und das sind natürlich auf jeden Fall individuelle Geschichten, die aber auch allgemeingesellschaftlich natürlich wirken können.
Da habe ich mich nämlich auch gefragt, in Talkshows ist es ja oftmals so, wenn queere Menschen zu Gast sind, dass sie meist erstmal ganz von vorne von ihrer Existenz berichten müssen, die erklären müssen. Wie verläuft es da bei Simonetti?
Wenig in die Richtung. Also man setzt schon ein bisschen was voraus. Es wird auch nicht bei null angefangen, wenn es um die Erklärung von bestimmten Begriffen geht. Da werden manchmal so ein paar Sachen werden eingeblendet, aber im Gespräch selber gehen die einfach von einem Ist-Zustand aus, der ja auch in der gesellschaftlichen Debatte schon da ist, beschrichten dann natürlich ein bisschen aus sich selber, aber gehen jetzt auch nicht auf Details ein, vor allem nicht auf körperliche Sachen oder sowas, oft bisher ja irgendwie im Fokus stand, sondern es geht wirklich eher um die politischen Aspekte von diesen persönlichen Sachen. Mhm. Also auch Hermanns erzählt so, was waren dann die Anfänge im Fernsehen mit seiner Crew, mit seinen KollegInnen, welche Vorbilder gab es oder gab es nicht, welche gibt es jetzt und was ist eigentlich, wie wichtig ist diese Vorbildfunktion auch von dieser Serie. Sie sind auch selbstreflektiv in dieser Sendung und das Einzige, wo das Ich so ein bisschen stärker im Vordergrund kommt, ist bei so einem Einspieler, den Simonetti selber eingespielt hat, wo er verschiedene Emotionen seiner selbst spielt, so die Wut, aber auch das Selbstbewusstsein, die Schande. Und das ist ein bisschen ein Schwachpunkt, weil das in der Mitte des Gesprächs kommt. Wahrscheinlich als Auflockerung funktionieren soll, aber eher so das Gespräch bricht, meiner Meinung nach.
Und wenn wir nochmal auf Simonetti zu sprechen kommen, wie anerkannt, bekannt ist er in der queeren Community? Also welche Rolle hat er da?
Also er ist schon jemand, der sehr bekannt ist, vor allem natürlich im Online-Bereich zuerst, weil er hat als Blogger angefangen, hat dann jetzt gerade in den Social-Media-Plattformen eine große Follower-Innenschaft mit über 400.000 Leuten, die seine Posts lesen. Das ist schon ein enormer Impact, den man da mit einem Post haben kann. Er nutzt das auch immer wieder mit Bildern, wo er zum Beispiel ein T-Shirt trägt mit Trans Lives Matters und so weiter. Und er ist deswegen auch natürlich sehr anerkannt. Klar, jede Person, die im öffentlichen Leben steht, die eine gewisse Reichweite hat auch ihre KritikerInnen. Das ist ja auch normal so. Und auch er ist sicherlich nicht perfekt, aber er hat schon auch eine Tragweite, die nicht unwichtig ist.
Also es scheint ein wichtiges Format zu sein. Heute Nacht wird die erste Folge ausgestrahlt, linear um 0.30 Uhr. Wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen versucht, modern und divers zu sein und dann aber doch so ein innovatives Format versteckt, da frage ich mich, ja, wie modern sind Sie wirklich? Warum machen Sie das?
Ja, da reicht der Mut dann halt doch nicht so ganz, vor allem, weil es genau das Problem ist, was eigentlich diese Sendung meiner Meinung nach gut lösen könnte, nämlich Schichten und Leute zu erreichen, die das Thema sonst sehr passiv konsumieren, vielleicht mal irgendwo in der Zeitung oder im Radio zufällig hören, aber sonst sich vielleicht nicht damit beschäftigen. Wir alle wissen, dass die öffentlich-rechtlichen ZuschauerInnen eher älter sind und damit könnte man sie halt erreichen, ohne dass es immer so gleich so extrem oder aufreichend ist oder oberflächlich. Also es geht ja auch in die Tiefe rein und gerade die Leute, die dann vielleicht noch eher reißerische Thesen von anderen Medien nur mitbekommen, könnten hier mal einen sehr aufgeklärten, ruhigen und ernsthaften Ansatz bekommen und das passiert natürlich um 0.30 Uhr am Freitagabend und in der Wiederholung um 5 Uhr früh eher selten. Mhm. Und das ist das Problem. Klar, es gibt es in der Mediathek, kann man es auch anschauen, aber das sind ja wieder eher die Jüngeren, die das angucken. Und das ist schon ein bisschen, das zeigt, dass sie doch nicht so ganz überzeugt sind vielleicht von sich selbst und dass auch wieder diese Medienkritik stimmt, die sie in der Sendung ansprechen.
Der Mut fehlt. Ich finde, das hast du ganz gut aufgegriffen. Was erhoffst du dir für die kommenden Ausgaben?
Also ich hoffe, dass es so erstmal so weitergeht, dass es von diesem Persönlichen auch auf das Gesamtgesellschaftliche weitergeht, dass weiterhin wirklich politische Themen auch mehr als nur angerissen werden mit irgendwelchen Schlagwortsätzen, sondern auch tatsächlich da Diskussionen aufkommen. Die Gäste weiterhin auch so interessant bleiben, weil wir hier aus verschiedenen Generationen und Perspektiven Leute haben. Das hoffe ich, dass das noch weitergeht, dass wir noch neue AkteurInnen auch kennenlernen, die noch nicht so im Rampenlicht stehen. Und in der nächsten Folge geht es ja ums Thema Liebe, was jetzt auch erstmal wieder so typisch. Aber es sprechen dann der Schauspieler Jochen Schropp und die Aktivistin Luisa Ladas. Und das ist schon wieder eine Paarung, wo ich sage, das könnte interessant sein, weil wie bewertet die Aktivistin jetzt das Thema Liebe zum Beispiel? Darüber reden Aktivistinnen ja eher selten.
Salon Simonetti, eine Sendung des gegenseitigen Erzählens. Man hört sich zu und lässt teilhaben. Heute um 0.30 Uhr im Ersten oder auch jetzt schon abrufbar in der ARD-Mediathek. Eingeordnet hat diese Sendung für uns Popkulturjournalistin Lara Kalbert. Ich danke fürs Gespräch.
Dankeschön.
Dürften nicht alle cool finden, zumal sie unfassbar klimaschädlich sind, aber die Zuwachsraten bei den Buchungen sprechen leider eine klare Sprache. Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff liegt im Trend. Vor allem die Deutschen haben da offensichtlich ein besonderes Faible für diese Form des Reisens. Den Corona-Knick hat die Branche mittlerweile gut verdaut. Die Schiffe werden wieder größer und größer. Früher, da hieß es noch, ab auf die Eisbahn. Heute heißt es Schlittschuhlaufen auf hoher See. Erzähl mir was Neues. Was gibt's also für Attraktionen auf Kreuzfahrtschiffen? Wie designt man Innenkabinen so, dass man sich nicht wie in einem Schuhkarton fühlt? Aus Hamburg berichtet unser Deutschlandfunk-Kulturkorrespondent Axel Schröder.
Gut gelauntes Bordpersonal in gebügelten weißen Uniformen. Ein erfahrener Kapitän, weiße Strände, exotische Landschaften und ein prachtvolles Passagierschiff. Die Serie Das Traumschiff ist seit 1981 unterwegs und einfach nicht tot zu kriegen. Gerade erst war das TV-Schiff in Folge 94 in Richtung Lappland unterwegs. Eins der Schiffe, die als Traumschiff unterwegs waren, die MS Deutschland, haben Siegfried Schindler und sein Kompagnon Kai Bunge entwickelt. Und Schindler ist immer noch begeistert von dem Schiff.
Die MS Deutschland ist wirklich ein Unikat. Also da haben wir wirklich ganz viel Liebe reingelegt im Stile der 20er Jahre. Das ist ein Schiff, wenn man da rauf geht, das hat eine eigene Atmosphäre.
Im großen Besprechungsraum von Partner Ship Design schwärmt Schindler vom Wurzelholz, das auf der MS Deutschland verbaut wurde, von den goldglänzenden Treppengeländern und dem gediegenen Kaisersaal. Schindler und Bunge, die beiden Seniorchefs, sind alte Hasen in der Branche und schon seit den 1970er Jahren dabei. Neben Schindler sitzt sein junger Kollege Timo Hogestrat vor seinem aufgeklappten Laptop, zeigt die Tapas-Bar auf der Costa Smeralda, die das Hamburger Unternehmen hier, nicht weit entfernt von der Außenalster, entworfen hat.
Es ist wirklich ein schöner, warmer, weicher Raum geworden, der natürlich auch eine gewisse Rustikalität und eine gewisse Tradition widerspiegeln soll. Und das ist eigentlich sehr einladend, sodass man sich wirklich jetzt gerne hier an den Tisch setzen möchte und ich möchte gerne mein Cicchetti.
Bevor die Passagiere italienische Häppchen auf dem Schiff serviert bekommen, vergehen mit der Planungs- und Bauphase rund 5 Jahre. Die ersten Entwürfe entstehen noch mit Bleistift und Papier, mit viel Freiraum für die Ideen des Architektenteams und von der Machbarkeit einiger Ideen, zum Beispiel von der riesigen verglasten Multifunktionshalle auf vielen Schiffen von AIDA Cruises, mussten die Werften, die Pläne am Ende umsetzen sollen, erstmal überzeugt werden.
Die Werft hat gesagt: Hallo Architekten, was habt ihr denn davor? Aber gemeinsam haben wir das dann so entwickelt, dass es statisch funktioniert und das ist ein super Raum. Das ist der Tagesraum, das ist das Herz des Schiffes. Da ist von morgens bis abends was los und da kann man stolz drauf sein, ja.
Die größte Herausforderung für die maritimen Innenarchitekten, die Komplexität des Gesamtprojekts.
Die Handicap-Kabine, dann ist es die Außenkabine mit Balkon, ohne Balkon, die Innenkabine, die Suite, die Senior-Suite etc. etc. Also das sind riesige Jobs, das ist einfach komplex ohne Ende.
Natürlich wünschen sich die Reedereien möglichst viele Kabinen für möglichst viele zahlende Gäste an Bord. Die Architekten müssen es hinkriegen, auch kleine Kabinen zu entwickeln, in denen sich die Passagiere trotzdem wohlfühlen.
Das ist natürlich auf Schiffen wichtig, dass man versucht, so kompakt wie möglich zu bauen. Und das ist die Herausforderung. Das macht Spaß, dass man sieht, okay, ich habe auf diesen 20 Quadratmeter alle Funktionen untergekriegt und der Raum wirkt wie 25 Quadratmeter.
Und damit sichergestellt ist, dass die Kabinen auch so funktionieren und zusammenpassen wie gedacht, werden Einzelstücke im Maßstab 1:1 gefertigt, bevor die Pläne umgesetzt werden. Und die sollten immer ein klein bisschen spektakulärer ausfallen als von Schiffen, die schon unterwegs sind.
Man versucht immer, den Kunden Neues zu bieten. Es müssen immer auf diesen Schiffen Wow-Effekte sein, damit die Schiffe letztendlich sich dann auch am Markt verkaufen. Und es wird immer wieder gesucht, was kann man auf Schiffen letztendlich installieren, was die anderen Mitbewerber noch nicht haben.
Wie so ein Wow-Effekt aussehen kann, ist auf einem der jüngsten Schiffe der Karneval-Reederei zu sehen, erzählt Schindlers Kollege Timo Hogestraat.
Auf der Karneval Mardi Gras haben wir zum Beispiel eine Achterbahn installiert. Gerade Carnival Cruise Lines ist natürlich Fun Cruise. Das ist deren Motto, das ist deren DNA. Und das möchten sie natürlich auch immer weiter treiben. Und vielleicht gibt es irgendwann noch einen Windkanal an Bord. Wer weiß es schon.
Mit ihrer Arbeit verdienen die Spezialarchitekten besser als die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen, die sich um Projekte an Land kümmern. Es gilt die Faustregel, etwa 1% der Gesamtkosten entfällt auf die Leistungen des Architektenteams von Partnership Design. Und diese Gesamtkosten liegen bei großen Schiffen bei rund 1 Milliarde Euro.
Axel Schröder über Wow-Effekte, das InDesign von Kreuzfahrtschiffen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von und mit Alexandra Nistmann.
Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren in München. Enzensberger gehörte zu den einflussreichsten Intellektuellen der frühen Bundesrepublik und prägte jahrzehntelang das geistige Geschehen des Landes. Nils Beinke.
Über Jahrzehnte hinweg begleitete und kommentierte er das politische Geschehen in der Bundesrepublik aufmerksam, unter anderem mit der von ihm gegründeten Zeitschrift Kursbuch. Außerdem rief er die renommierte Buchreihe Die andere Bibliothek ins Leben und gab mit ihr auch leicht ins Abseits gerückten Autoren eine neue Öffentlichkeit, etwa Alexander von Humboldt. Enzensberger liebte das ironische Spiel mit der Sprache, ebenso die Unabhängigkeit im Denken. Schwerpunkte von Enzensbergers Schreiben waren Gegenwartsgeschehen und Zeitgeschichte.
Zum Abschluss der Kunstbiennale in Venedig haben die Verantwortlichen des Deutschen Pavillons eine positive Bilanz gezogen. Der Beitrag sei von Beginn an sehr positiv aufgenommen und diskutiert worden, hieß es. Kaum eine andere deutsche Arbeit davor habe den venezianischen Stadtraum so eng einbezogen. Die kritische Befragung der deutschen Geschichte sei sehr gut angekommen. Außerdem gehöre der deutsche Pavillon zu denen, die in den sozialen Medien die meisten Likes erhalten hätten. Die Berliner Künstlerin Maria Eichborn hatte die Vergangenheit des Gebäudes sichtbar gemacht und die Veränderungen durch die Nazis offengelegt. Twitter-Chef Musk macht einen neuen Anlauf für ein Abo-Modell. Die überarbeitete Version werde in der kommenden Woche probeweise starten, gab der neue Eigentümer des Kurznachrichtendienstes bekannt. Das Premium-Konto beinhalte verschiedenfarbige Haken, die die Nutzer als verifiziert ausweisen. Gold für Unternehmen, Grau für Regierungen und Blau für einzelne Personen. Kosten nannte er nicht. Zuvor hatte Musk eine Generalamnestie für gesperrte Accounts verkündet. Katharina Wilhelm.
72% hatten dabei für die Amnestie gestimmt. Etwas mehr als 3 Millionen User hatten mitgemacht. Welche Accounts genau in der kommenden Woche freigeschaltet werden könnten, das ist noch nicht klar. Elon Musk betonte, die Moderation bei Twitter und auch die Regeln hätten sich nicht geändert. Negative Tweets und Hassrede sollten keine Reichweite mehr bekommen und auch weniger Geld einbringen. Es gibt viel Kritik an Elon Musks Strategie. Vor allem Bürgerrechtsgruppen in den USA befürchten, dass so Hass und Hetze auf dem Netzwerk zunehmen könnten.
Kardinal Josef Zen und 5 weitere Menschenrechtler sind in Hongkong verurteilt worden, weil sie einen Hilfsfonds für Demokratieaktivisten nicht registrieren ließen. Das Gericht verhängte gegen den früheren Erzbischof von Hongkong und die anderen Angeklagten aus Wissenschaft, Gesellschaft und Kunst Geldstrafen zwischen 2.500 und 4.000 Hongkong-Dollar. Die Verhaftungen im Mai sowie der Prozess hatten weltweit Empörung ausgelöst.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wer entscheidet darüber, ob ein Mensch eine Krise hat oder unter einer lebenslangen psychischen Störung leidet? Sind standardisierte Diagnosen eigentlich gerecht und inwiefern helfen Psychopharmaka den Betroffenen, wenn es doch um individuelle Befunde geht? Fragen, die ab heute auf der 3-tägigen Konferenz Madness Fighting for Justice in Mental Health diskutiert werden. Das Programm der 28. Konferenz des Berliner Disruption Network Lab bietet Panel-Diskussionen, es gibt Keynotes, Workshops und künstlerische Performances. Das Ganze findet statt im Kunstquartier Bethanien. Und ich sprach mit Kuratorin und Kunsthistorikerin Elena Veljanowska sowie Regisseurin Nina Wesemann über ihre Arbeit und wollte zunächst von Frau Veljanowska wissen, warum die Konferenz Madness Fighting for Justice in Mental Health überhaupt so heißt. Denn Madness steht ja für verrückt. Das kann auch erstmal problematisch anmuten oder bezieht sie sich da provokant auf das verrückte System?
Ja, das ist eine gute und eine große Frage. Die Madness, der Titel steht eigentlich ja als Provokation, aber nicht nur. Das ist ein Wort, die man auch historisch benutzt hat, aber wir benutzen das jetzt eigentlich als ein Träger der Konferenz, aber der Fokus eigentlich steht in der Titel Fighting for Justice in Mental Health und das ist unser Hauptfokus.
Mhm. Über die Stigmatisierung und Ungerechtigkeit gehen wir gleich noch näher drauf ein. Ihr Netzwerk, für das Sie arbeiten, Disruption Network Lab, erzählen Sie uns ein bisschen mehr darüber. Es ist eine spannende Organisation zwischen Aktivismus, Kultur. Wie operieren Sie und wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Also wir sind eine NGO, so genannt, die für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Redefreiheit arbeitet. Das machen wir, indem wir Missstände aufzeigen, wo Macht ausgeübt wird. So, wir schauen also kritisch auf Regierungen, Verwaltung und Wirtschaft, aber auch auf größere gesellschaftliche Zusammenhänge, wie zum Beispiel diese Konferenz, das Gesundheitssystem in unserer Gesellschaft. So, ja, das Thema psychische Gesundheit ist für mich als die Kuratorin aus biografischen Gründen auch wichtig. Aber es spielt auch in unserer Arbeit immer wieder eine wichtige Rolle. Unsere Organisation arbeitet zum Beispiel viel mit Whistleblowern, also Menschen, die aus gewissen Gründen Informationen veröffentlichen, so die eigentlich geheim sind. Das hat oft extreme Folgen für das Leben dieser Menschen, Verlust der Arbeit, Gefängnis und so weiter. Und dadurch häufig auch starke psychische Folgen. So, ein weiteres Beispiel. Mit unserer Arbeit geben wir immer wieder marginalisierten Gruppen ein Sprachrohr. Und wer am Rande der Gesellschaft steht, hat fast immer auch eine besondere psychische Belastung, die aber häufig nicht anerkannt oder richtig diagnostiziert wird.
Mhm.
So, ja, wir machen Konferenzen, das ist ein Thema. Aber es ist nicht das einzige Thema, aber für uns es ist es immer wichtig, die Stimme auf verschiedene marginalisierte Gruppen und Themen zu geben.
Sehr wichtiger Impuls, den Sie da setzen. Es geht um Vorurteile und Ungerechtigkeiten der internationalen Mental Health Care, auf Deutsch. Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, welchen Begriff könnte man dafür benutzen. Es klingt so merkwürdig, aber es geht um psychische Gesundheitsfürsorge. Haben Sie konkrete Beispiele?
Ja, wenn wir über die globale Gesundheit, mentale Gesundheit sprechen, dann ist es sehr schwer für mich, eine Antwort zu geben, aber ich versuche das ein bisschen kürzer zu machen. So. Es handelt sich um eine internationale Konferenz, also wir sprechen über verschiedene Formen und Systeme der psychischen Gesundheitsversorgung. Vom eher europäischen System mit einer staatlichen Grundversorgung, dann wir haben das amerikanische System mit hauptsächlich Privatversicherten oder eben auch gar nicht Versicherten und bis hin zur Gesundheitsversorgung von Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten. Je nachdem, wo wir hinschauen, sind die Betroffenen mit unterschiedlichen Problemen und Ungerechtigkeiten konfrontiert. In Deutschland kann es zum Beispiel sehr schwer sein, einen Platz für psychologische Betreuung überhaupt zu erhalten. In den USA spielt zum Beispiel das Thema leichtfertige Verschreibung von Psychopharmaka und Übermedikation eine wichtige Rolle, aber nicht nur. So Betroffenen von Kriegen und Krisen zum Beispiel, Regionen gerade aus dem globalen Süden, sind häufig mit kulturellen Barrieren und Vorurteilen konfrontiert und erhalten dadurch keine angemessene Versorgung. So, die Aspekte sind echt groß.
Komplex,
aber, ja. Die sind sehr komplex, aber die Themen sind durch die verschiedenen Panels zu erreichen.
Mhm. Dann lassen wir uns doch über die verschiedenen Panels auch nochmal sprechen. Ein sehr spannendes bzw. interessantes Panel, wie ich finde, heißt Decolonize Psychiatry. Da geht es um Diskriminierung von nicht-westlich Betroffenen. Sie haben es gerade schon erwähnt, der Schwerpunkt sind da auch Kriegs- und Krisengebiete. Was findet da konkret heute Abend zu statt?
Ja, das Panel findet heute Abend statt und ich bin sehr froh, obwohl das Thema ist ziemlich schwer. Also der vollständige Titel, es ist so gemeint, dass es der Fokus ist auf Kriege, Flucht und Asyl, haben für die Betroffenen komplexe psychische Folgen. Aber spannend ist für uns die Frage, wie können wir den Betroffenen angemessen helfen, zum Beispiel im humanitären Dienst oder in der Flüchtlingsbetreuung. Aber es ist nicht nur diese Frage, das ist eine größere Frage, denn häufig bringen westliche Psychiaterinnen Annahmen und Vorurteile mit, die eine gute Diagnose und Behandlung schwer oder unmöglich machen. Also diese Annahmen und Vorurteile zu hinterfragen, das ist eins der Ziele der Panel heute. Aber auch in diesem Panel werden wir einnehmen weiteren Thema, das zentral ist für die ganze Konferenz, deren Zusammenhang zwischen Diagnose und dem Kontext der Diagnose. So, es gibt häufig nicht die eine korrekte Art, psychische Leiden zu behandeln. Mhm. Aber ob Betroffenen am Ende wirklich geholfen ist, hängt ab von vielen kulturellen, politischen und sozioökonomischen Faktoren. So, ja, gleichzeitig werden wir in der Diskussion versuchen herauszufinden, wie wir aus diesen Erfahrungen der Betroffenen lernen können. Und wie können wir zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Kulturen übersetzen. So, wie können wir die Diagnosen verstehen, bevor anstatt Betroffene damit zu überrumpeln? Mhm. So, das ist, wir versuchen das ein bisschen zu definieren.
Ja, auf der Konferenz gibt es MedizinerInnen, ForscherInnen, AktivistInnen. Inwiefern bekommen die Betroffenen auch Platz, eine Stimme und können mit ihren Erfahrungen der auch Ausgrenzung und Stigmatisierung mit einbezogen werden?
Ja, in dieser Konferenz, wir unterscheiden nicht zwischen Experten und Betroffenen. Die sind für uns alle auf einem Niveau, weil das ist auch der Ziel dieser Konferenz, diese Grenze aufzulösen. Mhm. Weil wir haben verschiedene Profile, manche sind Überlebende oder Betroffene, Leute, die mit verschiedenen psychischen Erkrankungen leben. Und die sind von verschiedenen Profilen, Juristen, Akademiker. Unser Ziel ist eigentlich, dass die Diagnose keine Profession am Ende ist, aber es ist auch nur ein Teil von unser Leben.
Mhm. Und einen großen Platz nimmt natürlich auch die Kunst ein. Ich kann den Gedanken sofort nachvollziehen, dass Kunst auch so eine Art Bewältigungsstrategie vielleicht sein kann, um mit Krisen, privaten oder auch globalen, umzugehen. Sie als Kunsthistorikerin sind davon überzeugt, Kunst kann helfen. Inwiefern?
Ja, ob das direkt helfen kann, das ist sehr schwer zu sagen. Aber ja, Kunst ist für mich und auch unsere Organisation sehr wichtig, weil wir wollen immer diese verschiedenen Schwerpunkte zeigen und an unseren Konferenzen. Und für mich ist es ziemlich klar, dass die Sprache der Kunst die Diskussion über psychische Gesundheit ergänzen und ihr eine ganz andere Dimension verleihen kann. Und hier meine ich Kunst im weitesten Sinne, wie auch Tanz, Performance, Bewegung, Malerei, aber auch die eher konzeptuellen Formen wie Kunst, Film oder Ton, Sound. So, die Kunst können das Vokabular erweitern, das uns zur Verfügung steht, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen. Aber auch bei der Erörterung der Erfahrungen, die die Betroffenen machen, sind künstlerische Praktiken eine offensichtliche Möglichkeit, diese Bedingungen erfahrbar zu machen. Und das war für mich sehr, sehr wichtig. So, Kunst hat diese Fähigkeit, Gefühlen und Emotionen Gestalt zu geben, eine Form. Und wir haben noch einen Aspekt in dieser Konferenz, ist die Kunst, die als Therapie eingesetzt wird und ein gängiges Instrument in der Behandlung darstellt. So, hier können die künstlerischen Praktiken selbst als Bewältigungsstrategie dienen. So, das verarbeiten wir auch mit Ninas Film als Programm, aber auch in der Podiumsdiskussion am Samstagabend.
Auf den Film werden wir gleich zu sprechen kommen. Da noch die Frage vielleicht ergänzend an Sie, Frau Wesemann. Ich fand das gerade sehr sinnlich, als Sie sagten, wir geben sozusagen psychischen Erkrankungen ein größeres Vokabular oder auch durch die Kunst. Würden Sie das auch so unterschreiben oder haben Sie da vielleicht auch noch andere Ansätze, inwiefern Kunst auch helfen kann?
Ja, die Annahme ist, dass Kunst halt vermitteln kann und den Erfahrungen von Betroffenen Ausdruck verleihen kann. Und klar, das ist dann immer auch die Frage, also es ist schwer messbar, wie gut funktioniert das am Ende, wie kommt das an, wie wird das aufgegriffen, weil es natürlich erstmal eine Abstraktion hervorruft, ne, künstlerisches Arbeiten. Also es ist ja anders, als würde man jetzt einen Bericht schreiben über seine Erfahrung. Und ich glaube aber, dass es wert ist, diesen Versuch zu machen und diese Abstraktion einzugehen, um dann eben am Ende Menschen das näher zu bringen, gerade bei etwas, was vielleicht nicht so leicht zu beschreiben ist.
Die dreitägige Konferenz Madness Fighting for Justice in Mental Health diskutiert mentale Gesundheit und Gerechtigkeit im Gesundheitssystem ab heute im Kunstquartier Bethanien mit einem starken Kunst- und Kulturschwerpunkt. Kuratorin Elena Veljanowska ist mein Gast und auch Regisseurin Nina Wesemann. Sie hat den Film Gesichter einer Ausstellung gemacht. Darin geht's um die Arbeit von KünstlerInnen mit und ohne Schizophrenie-Erfahrungen. Zusammen mit Simon Reichel, und ich wollte zu Beginn wissen, wie der Film eigentlich entstanden ist.
Also ganz ursprünglich ist das Pop-Up-Institut, was von Lilly Martin und Kerstin Schoch gegründet wurde, auf uns zugekommen und hat gefragt, wollt ihr dieses Projekt begleiten filmisch? Und ich habe direkt ja gesagt, weil ich dachte, das ist wirklich ein ganz besonderer Zugang, der einem da verschafft wird. Also sonst, wenn man jetzt Dokumentarfilme macht, dann weiß man auch, wie viel Arbeit das sein kann, sich so einen Zugang zu verschaffen, gerade bei so einem doch auch sensiblen Thema. Und da dachte ich, ja, ich habe Lust auf diese Kooperation. Und eine Bedingung war zu sagen, okay, das kann kein Imagefilm werden übers Pop-Up-Institut. Also wir müssen da irgendwie unabhängig bleiben. Aber solange das gegeben ist, würden wir das gerne machen.
Und was ich auch sehr schön fand an dem Film, dass die KünstlerInnen ganz klar sich positioniert haben dahingehend, dass sie nicht eine Stigmatisierung oder sozusagen in den Fokus geraten möchten, dass da jetzt hier eine Dokumentation, in dem Nicht-Betroffene einen voyeuristischen Einblick auf ja die Erkrankung bekommen. Wie haben Sie das dargestellt?
Naja, erstmal sind wir tatsächlich den Arbeitsmethoden und dem Prozess des Projekts gefolgt. Und ich glaube, da sich das Pop-Up-Institut das ja zur Aufgabe setzt, Stigmata zu reduzieren, war das irgendwie ein leichtes, dem auch zu folgen. Beziehungsweise habe ich am Anfang natürlich auch ganz viel gelernt. Okay, was sind denn eigentlich die Stigmata, denen man da begegnet? Das ist ja auch wichtig, um die zu reduzieren. Oder man muss sich ja denen erstmal bewusst werden. So. Genau, das war, glaube ich, anfänglich so ein großer Prozess, aber auch nicht nur für mich, sondern ja für die Gruppe. Also für gerade auch die KünstlerInnen, die eben keine Schizophrenie-Erfahrung haben. Die mussten das auch lernen. Sprachlich muss man da Sachen lernen. Und dann sind wir das so zusammengegangen, diesen Weg.
Und mit Ihrem Film finden ja alle KünstlerInnen auch einen ja sinnlichen Ausdruck, um ihre Erfahrungen auch für Nicht-Betroffene nachvollziehbar oder auch nachhörbar zu machen. Welche Bedeutung hatte die Arbeit eigentlich für die Betroffenen?
Ja, eine ganz wichtige Bedeutung, denke ich. Also vor allem, weil der Ansatz ja immer war, natürlich, ihr bringt die Expertise für die Krankheit mit, aber nichtsdestotrotz seid ihr auch KünstlerInnen, die hier Kunst machen, genauso wie die anderen vier. Und ich glaube, das anzuerkennen und eben keine so klare Unterscheidung zu treffen, hat was natürlich auch mit den Betroffenen gemacht und auch mit der ganzen Gruppe. Also da wurde viel voneinander gelernt und auf eine sehr schöne Art und Weise zusammengearbeitet.
Und auch auf eine sehr sensible, wenn man das so sagen darf. Beeindruckt hat mich zum Beispiel auch die Arbeit vom Sounddesigner Marcello Lussana. Er setzt die Wahrnehmungen und Sinneseindrücke von Schizophrenie-Erfahrungen in ja so eine Art partizipative Soundinstallation um. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen mehr in Ihren Worten beschreiben?
Mhm. Also das Projekt heißt Sentiere. Und was da genau passiert, ist, dass zwei Menschen haben ein Armband am Handgelenk und je nachdem, wie sie sich aufeinander zu- oder wegbegegen, verändert sich der Klang, der im Raum zu hören ist. Und Marcello kann dieses Programm, kann es speisen mit Tönen oder auch mit Sprache. Und am Anfang des Projekts wurden Aufnahmen gemacht, die tatsächlich von den Betroffenen oder von den KünstlerInnen, die keine Schizophrenie-Erfahrung haben, eingesprochen wurden. Und da wurden Sätze genommen, die Betroffenen tatsächlich irgendwann mal gehört haben. Und dann hat Marcello dieses System gespeist mit diesen Stimmen. Und tatsächlich ist es ganz toll insofern, dass es viel um Nähe und Distanz geht. Also man bewegt sich aufeinander zu oder weg und beeinflusst dadurch den Klang und die Stimmen.
Eine Erfahrung einer Künstlerin, die hat mich auch bedrückt. Da ging es um ihre Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt und man traut ihr wenig zu. Das ist wahrscheinlich nicht nur eine Erfahrung, die sie macht, sondern so geht es vielen. Welchen Beitrag vielleicht auch nochmal so allgemein kann Kunst leisten, um gegen diese ganzen Stigmata psychischer Krankheiten anzuarbeiten?
Ich denke, dass die Kunst da ziemlich viel kann sogar, also wenn sie denn gesehen und gehört wird. Und also es muss halt erfahrbar gemacht werden. So, ja.
Ja, ich wollte zuerst sagen, am Samstagmorgen haben wir der Performance live auf der Konferenz in Tire. Und danach in der Panel spricht Marcello Lussana auch über den ganzen Prozess. Und auf diese andere Frage, ja, ich wollte einfach nur sagen, dass Kunst gibt diese Freiheit, kritisch, politisch und subversiv zu sein. Vielleicht wird sie nicht oft als solche wahrgenommen, aber es gibt viele gesellschaftliche Themen, die im künstlerischen Bereich viel früher als in jedem anderen Bereich diskutiert werden. So, man muss lernen, aufmerksam zu sein und ein gemeinsames Verständnis der individuellen Erfahrung zu entwickeln, um zu großen Ganzen zu gelangen.
Über die Erfahrung von Stigmatisierung, Ausgrenzung und Isolation durch psychische Erkrankungen und deren Diagnosen geht es in Madness Fighting for Justice in Mental Health. Die Konferenz diskutiert und stellt das herrschende System in Frage. Location ist das Kunstquartier Bethanien ab heute 3 Tage lang. Und ich sprach mit Kunsthistorikerin und Kuratorin Elena Veljanowska und der Regisseurin Nina Wesermann hier im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.